ARD. SWR Kultur. Forum.
Die OPEC unter Druck. Ist das Ölkartell am Ende? Am Mikrofon ist Andrea Beer. Die Zeiten sind vorbei, in denen die erdölexportierenden Mitglieder der OPEC die weltweite Fördermenge festlegen konnten. Die OPEC stabilisierte damit den Markt und konnte extreme Preisausschläge vermeiden. Das lag in ihrem Interesse, denn ein stabiler Preis und Marktanteile waren damit garantiert. Die iranische de facto Blockade der Straße von Hormuz hat auch die Macht der OPEC entscheidend verändert. Ist das Kartell am Ende? Darüber reden wir im SWR Kulturforum mit Hella Engerer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, mit Professor Marc Bungenberg, Jurist am Lehrstuhl für öffentliches Recht, Völkerrecht, Europarecht und internationales Wirtschaftsrecht der Universität des Saarlandes, und er ist dort auch Inhaber des Jean-Monnet-Lehrstuhls für Rohstoffrecht und Rohstoffpolitik. Und mit dabei Davoud Ansari, er ist Präsident des Thinktanks Shaheen-Institut in Muscat im Oman. Und dort ist er auch gerade. Herr Ansari, Sie sind uns aus dem Oman zugeschaltet. Anfang Mai sind die Vereinigten Arabischen Emirate aus der OPEC ausgetreten. Hat Sie der Zeitpunkt eigentlich überrascht?
Teilweise ja, teilweise nein. Ich glaube, zunächst ist es wichtig zu erwähnen, dass diese Erwägungen seitens der VAE aus der OPEC oder OPEC Plus auszutreten, die sind nicht neu. Die VAE und andere Staaten, insbesondere Saudi-Arabien, liegen sich schon länger im Clinch in der Frage, wie hoch die Fördermengen sein dürfen. Gleich sind wir jetzt gerade in einem Zeitpunkt, an dem die Rivalitäten zwischen den Golfstaaten, insbesondere Saudi-Arabien und den VAE, immer weiter ausschreiten. Und da haben die VAE gesucht, wo kann man am besten zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und das war dann der Austritt aus der OPEC.
Aber was bringt Ihnen denn dieser Austritt dann konkret?
Nun, jetzt ganz konkret, also während der Krieg noch am Laufen ist, ist das zunächst einmal ein großes Symbol, aber auch nicht mehr als ein Symbol. Man zeigt damit gerade Saudi-Arabien ganz klar, dass man sehr gewillens ist, von alten Linien abzuweichen und auch gegebenenfalls an vermeintlich festen Strukturen rütteln wird. An der Ölproduktion endet das zunächst mal nicht besonders viel, aber wenn der Krieg eines Tages dann vorbei ist und die Straße von Hormuz dann auch vielleicht wieder frei ist, dann könnte durchaus, dann würden die Emirate wahrscheinlich mehr fördern.
Herr Bungenberg, wenn man mehr Fördermenge beschließt, das hat ja die OPEC jetzt auch gemacht, gemeinsam mit OPEC Plus, und auch die können das Öl ja gar nicht exportieren.
Ja, erstmal muss man dazu sagen, nach dem OPEC-Statut haben wir eine bestimmte Kündigungsfrist einzuhalten. Deshalb überrascht da schon praktisch dieser Austritt von einem Tag auf den anderen aus streng völkerrechtlicher Sicht. Wundert man sich da schon etwas, dass das so schnell gehen soll? Wenn Sie jetzt die Gesamtsituation, die neue Situation ansprechen, wir bekommen natürlich viel mehr Wettbewerb jetzt wieder im Markt. Wem auch immer das dann hinterher zugute kommt, ist die große Frage, wer da tatsächlich hinter steckt, ob es eine souveräne Entscheidung der VAE ist oder ob da doch andere Mächte im Hintergrund mitgespielt haben und beeinflusst haben. Das wird die große Frage sein. Aber letztendlich, es führt zu einem weiteren Wettbewerber. Die Fördermengen der OPEC-Staaten, die sich daran halten, nehmen zwar nur im einstelligen Bereich ab. Das heißt, irgendwo der Anteil der OPEC-Staaten an der Weltölproduktion geht irgendwo von 30 auf 25, 26% runter. Das ist nicht massiv viel, aber trotzdem, ein weiterer Wettbewerber bedeutet letztendlich weniger Absprache und die Hebelwirkung. Das ist das, was da häufig beschrieben wird. Ob 30 oder 26% Weltmarktanteil der OPEC ist schon bedeutend. Also letztendlich kann es dazu führen, dass wir tatsächlich durch mehr Wettbewerb einen gewissen Preisverfall nach der Beendigung des Krieges irgendwo sehen werden. Im Moment dürfte es gar keine Auswirkungen haben.
Frau Engerer, 2016 haben sich die sogenannten OPEC-Plus-Länder gegründet, die in Zusammenarbeit mit den erdölexportierenden OPEC-Ländern die Fördermengen und damit den Preis bestimmen. Allen voran ist da Russland. Was für eine Position oder Stellung hat eigentlich Moskau im Moment innerhalb dieses Konglomerats?
Nun, im Moment wird meistens diskutiert, dass Moskau so eine Art Co-Leadership hat mit Saudi-Arabien zusammen. Beide Länder haben ein Interesse daran, über hohe Fördermengen, insbesondere dann natürlich übersetzt in hohe Exportmengen, Einnahmen zu erzielen, die sie auch dringend für ihren Staatshaushalt brauchen, vielleicht zum Teil auch stärker noch als andere Länder, gerade in der Golfregion, die inzwischen auch stärker diversifiziert sind in ihrem Wirtschaftsmodell. Ich denke da auch an die VAE, die also auch im Tourismus stark ist und als Finanzplatz fungiert. Und so, dass also Russland und Saudi-Arabien derzeit kurzfristig vielleicht gemeinsame Interessen in der OPEC noch haben.
Wie sehen die konkret aus, diese Interessen?
Wie ich bereits sagte, also durchaus über eine hohe Förderung und Exporte hohe Einnahmen zu generieren, wie es ja die meisten in der OPEC nun versuchen oder die meisten Golfländer, aber eben auch in Ermangelung von anderen Wirtschaftszweigen, die sie haben, die ihnen entsprechende Exporterlöse generieren könnten.
In was für einer Lage ist eigentlich die OPEC oder die OPEC Plus in diesem Moment jetzt, wo der Iran die Straße von Hormuz de facto ja blockiert?
Was Russland anbelangt, ist es natürlich auch eine durchaus zwiespältige Geschichte mit den Sanktionen, weil auf der einen Seite die Blockade der Straße von Hormuz natürlich gegebenenfalls Zusagen oder Zusagen geben könnte, eine Lockerung von Sanktionen, wie wir es gesehen haben. Aber auf der anderen Seite hat Russland natürlich auch in der Region Interessen und ist da am Hin- und Her-Lavieren. Es hat auch Interessen an bestimmten Ländern, die als Umschlagplatz gegolten haben oder gelten. Und wo wir jetzt sehen, dass doch die USA auch Druck machen, dass die Sanktionen auch in Drittstaaten eingehalten werden.
Welche Rolle hat denn die USA in dieser ganzen Geschichte im Moment?
Ich frage mich eher, welche Rolle in der Situation jetzt gerade auch China hat, wenn wir uns das anschauen. Russland wurde gerade schon angesprochen, dann Saudi-Arabien. Vielleicht kommen wir später auch noch auf die chinesische Rolle. Ich weiß jetzt nicht, wie der Fahrplan hier heute aussieht. Aber letztendlich die beiden größten Lieferanten für China sind derzeit Saudi-Arabien und Russland. Also dieses Dreieck finde ich besonders interessant. Die USA, um auf Ihre Frage zurückzukommen, werden offenbar hier die Vereinigten Arabischen Emirate jedenfalls nicht unbedingt blockiert haben im Hintergrund, um nochmal wieder mehr Wettbewerb herzustellen. Die Vereinigten Arabischen Emirate, wenn man sich das anschaut, ich hatte das in der Vorbereitung mir dann doch mal angeschaut, wo sind die eher westlich orientierten großen Erdölproduzenten aktiv, also Shell, BP, Exxon. Und das einzig arabische Land, wo wir eine gewisse Öffnung haben derzeit, das sind im Ölbereich die VAE, jedenfalls nicht Saudi-Arabien. Also das kann, aber das ist wirklich ins Wasserglas reingeschaut oder in die Kugel. Ich habe da keine belegbaren Punkte für. Das kann natürlich schon ein Punkt im Hintergrund mit sein, dass das natürlich ein Markt ist, wo auch die großen Erdölunternehmen, Produzenten ohne staatlichen Einfluss, Staatsanteil tatsächlich in den nächsten Jahren aktiv sein können. Und letztlich nochmal, mehr Wettbewerb ist etwas, was durchaus aus Perspektive der USA attraktiv ist. Insgesamt der Ölpreis soll etwas gedrosselt werden, um die Inflation anzukurbeln. Alles andere ist negativ für das amerikanische Wirtschaftswachstum. Da dann aber wieder, also es ist ein Spiel mit vielen Variablen, überrascht es im Moment, die Amerikaner sind eigentlich auf der anderen Seite vielleicht auch nicht ganz unglücklich über die hohen Ölpreise, weil sich nur dadurch Fracking in den USA rechnet. Wenn der Preis zu stark absinkt, dann lohnt sich Fracking nicht mehr. Und genau das ist der Punkt, warum die USA, jedenfalls wenn wir uns die absoluten Zahlen anschauen, irgendwo so ein Break-Even derzeit haben zwischen Verbrauch und Förderung. Im weiteren Sinne natürlich wird auch exportiert und importiert. Aber da haben wir irgendwo eine Gesamtsumme aufgrund des Fracking und weil sich Fracking lohnt. Also Sie sehen viele Variablen. Ich habe jetzt gerade angesprochen China, ich habe angesprochen Fracking, die Erdölunternehmen, die privaten. Zu viele Spieler gerade.
Auf China kommen wir auf jeden Fall noch, Herr Bungenberg, zumal Sie ja dort demnächst hinfahren wollen. Herr Ansari, Sie wollten gerade noch was sagen dazu?
Ja, danke. Ich wollte gerne noch mal vielleicht zwei Punkte ergänzen zum Punkt Fracking. Zur Darstellung vielleicht noch mal, die USA sind ja in einer sehr komplexen Lage. Denn auf der einen Seite braucht die amerikanische Ölindustrie, genau wie mein Kollege bereits meinte, benötigen hohe Preise, damit die Fracking-Industrie überhaupt erst profitabel wird. Da gilt als Grenzwert, also mindestens 40 US-Dollar pro Barrel brauchen wir, damit die Anlagen angeschmissen werden, Pi mal Daumen. Das heißt also, die USA selber sind von zu niedrigen Preisen auch nicht unbedingt das ist auch nicht unbedingt. Auf der anderen Seite haben die USA im Inland gerade massive Probleme damit, dass sich Teile von Trumps MAGA-Bewegung auch gegen Trump gerade richten, unter anderem aufgrund der hohen Ölpreise, von denen die USA gerade betroffen sind. Und dieses Dilemma oder diese Zielkonflikte, die sehen wir auch in der amerikanischen Nahostpolitik. Ich stimme völlig zu, dass die USA zumindest nicht traurig darüber waren, dass die UAE diesen Schritt jetzt getätigt haben. Denn für die USA gleichzeitig ist nicht nur eine ölpolitische Frage, es ist auch eine sicherheits- und geopolitische Frage, inwieweit sich die USA während und nach des Krieges noch in der Region mit ihrer Nahostpolitik behaupten können.
Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ja zumindest vor der jetzt recht brüchigen Waffenruhe zwischen USA, Israel und dem Iran, haben fast die Hälfte allen iranischen Beschusses abbekommen. Spielt diese ganze Geschichte auch eine Rolle,
Herr Ansar? Absolut. Absolut. Die verschiedenen Golfstaaten sind vom Krieg auf ganz verschiedene Arten betroffen und zu verschiedenen Maßen. Die UAE sind zweierlei vom Krieg am stärksten betroffen. Zum einen durch die höchste Anzahl an Luftangriffen, aber gleichzeitig darüber, dass gerade in der UAE damit die Wirtschaft massiv getroffen wurde. Wir reden jetzt natürlich nicht nur von der Erdölwirtschaft, die zu einem großen Teil abgeschnitten wurde. Ein Teil wird über die Häfen Fujairah und Khorfakkan weiter exportiert. Aber gleichzeitig, dass genau die Investments, die man gesucht hatte, die UAE haben zu einem Großteil versucht, sich auf künstliche Intelligenz als neuen Sektor und ähnliche, sich in diesen Sektoren zu behaupten und diese aufzubauen. Und gerade da ist Kapital aber sehr flüchtig. Und Google und Amazon haben bereits gesagt, dass nach dem, was da abgelaufen ist, möchte man keine neuen Datenzentren mehr in den UAE abbauen. Das heißt also, da ist der Schaden ganz besonders stark. In Saudi-Arabien oder Oman ist der deutlich geringer. Bis hin im Falle Omans profitiert man vielleicht sogar zu ein Stück vom Krieg. Und dieses Ungleichgewicht, diese Ungleichheit, die hat die UAE dann auch politisch stark getroffen. Die UAE waren absehbar der einzige Golfstaat, der durchaus auf eine mehr aggressivere Politik gegenüber Iran gedrängt hat. Und die VOE haben sich dabei ganz massiv alleingelassen gefühlt, da die anderen Golfstaaten sich eher für Diplomatie eingesetzt haben.
Was ist denn eigentlich dann mit dem Geschäftsmodell der Golfstaaten, Frau Engerer? Das war ja eigentlich Öl exportieren und damit die eigenen staatlichen Formen, Autokratien zu stabilisieren.
Naja, ich denke, dass sich das in den letzten Jahren auch differenziert hat. Wir haben Länder, die noch immer stark auf Öl bauen und stark auf die Einnahmen aus dem Ölgeschäft bauen. Aber wir haben eben auch Länder wie die VAE, die daneben auch ganz andere Branchen aufgebaut hat, investiert hat. Wie eben gerade von Herrn Ansari betont, haben wir eben Sektoren, die also sehr modern sind. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an den Tourismus denken, da zeichnet sich ja sogar ab, dass der relativ schnell sogar auch wieder zurückkommt. Also es flüchten zwar Investoren, aber es flüchten nicht alle. Manche kommen dann auch wieder zurück. Insofern ist das Ganze eine sehr volatile und im Ausblick sehr schwierig abzuschätzende Sache, wie sich das mittelfristig auch auswirken wird.
Herr Bungenberg, wie sehen Sie das? Also ist das Geschäftsmodell am Golf im Grunde zumindest jetzt am Ende?
Da fragen Sie in meiner Rolle als Juristen oder Wirtschaftsrechtler vielleicht eher die falsche Person. Ich kann es nur von außen praktisch als Hobbyökonom beobachten. Wenn man allerdings sich in Dubai aufhält, dann ist schon sehr, sehr deutlich, wie stark dieses Zentrum doch von Tourismus und Finanzen abhängt. Und je länger die Krise dort andauert oder auch die Unsicherheiten, findet eine sehr, sehr schnelle Abwanderung nicht nur im KI-Bereich, sondern im gesamten Finanzsektor statt. Dann im Bereich internationale Streitschlichtung zum Beispiel. Geht man schnell nach Singapur, geht man schnell nach Hongkong. Und das sind, denke ich, auch die ganz großen Befürchtungen dort in Dubai derzeit, dass man zu abhängig von der Gesamtregion, von auch den Kooperationen mit Riad unter Umständen ist und will sich davon lossagen, um letztendlich auch eine Kapitalflucht irgendwo einzuschränken und gleichzeitig die Ausfälle muss man kompensieren. Da sind wir in der Gesamtlage. OPEC-Austritt, warum? Erhöhung der Förderquoten, das hatten wir vorhin schon gesagt, um eben auch die Ausfälle, Umsatzausfälle im Bereich internationale Finanzen zumindest zum Teil zu kompensieren.
Herr Ansari, Sie sind ja im Oman gerade und der Oman teilt sich ja sozusagen die Straße von Hormuz mit dem Iran. Wie ist eigentlich die Stimmung in dem Land gerade?
Nun, die Stimmung in Oman selber ist seit Beginn des Krieges schon seltsam still und stabil. Man hat hier im Oman selber vor dem Krieg nicht besonders viel mitbekommen. Ich nenne die Lage Alarmstufe grün im Sinne von, man hat durchaus im Sicherheitssektor, das heißt also bei der Polizei, beim Militär, bei der kritischen Infrastruktur, da war man durchaus auf Gefechtsstation, hat darauf gewartet, dass noch einiges passieren könnte. Es wurde viel getestet, es wurde viel an Szenarien durchgespielt. Auf der Straße hat man aber abgesehen von den, zu Beginn des Krieges, von den Tourismusflüchtlingen aus Dubai, die Flüge nach Europa gesucht haben, abgesehen davon hat man hier in Oman nicht besonders viel mitbekommen. Die große Frage, die sich jetzt im Oman stellt, ist gleichzeitig, erstens natürlich, wie kann Oman zu einer Beseitigung des Konfliktes beitragen, aber auch gleichzeitig, wie kann Oman potenziell ökonomisch von der Lage profitieren?
Der Oman ist ja eigentlich traditionell ein Vermittler in der Region. Fällt er jetzt damit eigentlich aus?
Nein, per se nicht. Also eine Sache, die man, glaube ich, ganz klar darstellen muss, ist, dass es wichtig ist, dass der Oman ökonomisch stark dasteht. Ein Thema, über das man in deutschen Medien wenig liest, das aber viel an Politik der Golfstaaten und auch die Bestrebungen zur Diversifizierung in neue Sektoren motiviert. Das ist Jugendarbeitslosigkeit, das ein größeres, immer größeres Problem in vielen arabischen Golfstaaten wird und auch genau der Grund ist, weswegen Staaten neue Sektoren suchen möchten. Ökonomische Stabilität ist notwendig, um inländische Stabilität zu erreichen und ohne die kann es auch keine Vermittlung geben. Abgesehen davon aber im Gegenteil, die omanische Führung, insbesondere das Außenministerium, haben sich seit Beginn der Krise hier sehr stark positioniert und weichen auch nicht von dieser Lage ab und betonen immer weiter, dass es notwendig ist, ob gewollt oder nicht, Iran diplomatisch einzubinden.
Eigentlich profitiert ja zumindest aus Regimesicht des Irans Teheran sehr stark von der Situation durch die Blockade von Hormuz, der Straße von Hormuz. Frau Engerer, warum hat der Iran das eigentlich nicht schon lange gemacht? Es bestehen ja schon seit Jahrzehnten Sanktionen gegen das Land.
Ja, das ist eine gute Frage, die ich mich auch in den letzten Wochen immer wieder gefragt habe und versucht habe, da auch Sachgründe zu finden. Ein stichhaltiger Sachgrund, den ich gefunden habe, ist, dass der Iran gefürchtet hat, dass es dann noch stärkere Gegenblockaden gegen ihn selbst kommt. Denn ich meine, er ist ja selber auch Produzent und Exporteur. Und da würde es ihn natürlich treffen. Und da trifft es den Iran im Moment auch. Aber dass nicht ansatzweise bisher versucht wurde, diese Karte der Blockade zu ziehen und damit zu drohen, ist angesichts der Sanktionen, die man gegen den Iran verhängt hat, durchaus ein Stück weit verwunderlich.
China bezieht ja auch Öl aus dem Iran und US-Präsident Donald Trump hat jetzt gerade wieder gesagt, okay, die Iraner dürfen wieder einen bestimmten Anteil von Öl weiter exportieren und man liest ja und hört ja immer wieder, dass sie es sowieso die ganze Zeit exportieren, zum Beispiel nach China. Was für eine Rolle spielt eigentlich China, wir haben es schon kurz angesprochen, Herr Bungenberg, in dieser ganzen Gemengelage?
China ist, was Öl angeht, abhängig von Russland, von den arabischen Staaten, also Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, aber auch Iran, Irak, ganz stark, wenn man sich die Zahlen anschaut. In allen anderen Bereichen der Rohstoffe, nicht in allen anderen Bereichen, aber zumeist ist China sehr dominant, wenn es um kritische Rohstoffe geht, wenn es um seltene Erden geht. Da sind wir bei Weltmarktanteilen 80% plus in China. Im Rohölbereich sieht es anders aus. China hat da einen Verbrauch, der fast an die USA rankommt, Tagesverbrauch, und kann davon aber nur ca. 30% wohl maximal durch eigene Produktion decken. Also insoweit ist China im Hintergrund dort ganz, ganz sicherlich wahnsinnig aktiv. China ist abhängig von der Rohölproduktion in den arabischen Staaten und letztendlich auch davon abhängig, das war der Eingangspunkt von Ihnen ja gewesen, dass die Straße baldmöglichst wieder eröffnet wird. Denn nur Russland wird aufgrund von fehlenden Pipelines China nicht versorgen können. China stellt um, auch das ist ein ganz anderes Thema nochmal wieder, auf Erneuerbare, aber soweit ist man nicht. Man hat einen wahnsinnig hohen Tagesverbrauch und hat auch die weltweit größten Lagerbestände im Bereich Öl wohl angelegt. Aber je länger diese Blockade jetzt dauert oder die Unsicherheiten, jeden Tag nehmen die Lagerbestände schlichtweg ab. Man läuft irgendwo dann in die extrem kritische Lage hinein.
Es ist ja jetzt der russische Machthaber Wladimir Putin in China für 2 Tage und da geht es unter anderem um eine Pipeline, die Sila Sibiri, die Stärke Sibiriens. Sie soll aus den ostsibirischen Fördergebieten Gas und Öl unter anderem nach China bringen. Es ist noch eine andere, glaube ich, in Planung oder soll gebaut werden. Ist das dann eigentlich dieses händeringende Suchen nach alternativen Transportwegen, führt das irgendwo hin, Herr Bungenberg, oder ist das einfach ohnehin nicht genug?
Langfristig, ich weiß jetzt nicht, wie groß die Kapazitäten sein sollen, die dort errichtet werden. Wir haben neue Transportwege, letztendlich neue Schifffahrtsrouten, aber darauf geht die gesamte chinesische Belt and Road Initiative seit ca. 15 Jahren aus. Es geht um eine Versorgung mit Rohstoffen, nicht nur mit Öl, auch mit anderen für die Industrie versorgungsnotwendigen Gütern. Und langfristig wird man da, denke ich, schon die Lösung finden. Bei China muss man immer dran denken, es geht nicht um die nächste Wahl, die zu gewinnen ist. Und es geht nicht darum, dass innerhalb von 2 oder 3 Jahren hier die Umstellung erfolgt sein muss. China bringt schon heute die meisten erneuerbare Energienanlagen, egal ob Solar oder Wind, an den Markt, an die Netze. Und dadurch wird die Erdöl- und Gasabhängigkeit sinken auf lange Sicht. Wenn wir dann die neuen Pipeline-Systeme hinzubekommen, wird China hier sicherlich auf mittlere Sicht, nicht auf langfristige Sicht, sondern mittlere Sicht, schon seine Stärke wieder neu herausstellen können. Im Moment sind wir in einer kritischen Lage, aber da können wir auch davon ausgehen, nachdem wieder was man liest, dass die chinesischen Reserven erst einmal noch reichen werden.
Gleichzeitig ist ja China sehr zentral für die Energiewende, zum Beispiel auch in Deutschland, eben dadurch, dass sie zum Beispiel diese seltenen Erden haben oder strategische Metalle. Was für ein Problem ergibt sich denn dann eigentlich daraus für eine Strategie?
Strategie jetzt für die Europäische Union gegenüber der Volksrepublik China oder in welche Richtung?
Ja.
Im Endeffekt eine Kettenreaktion der Europäischen Union. Das, was wir auch in der Industrie schon die ganze Zeit besprechen, das, was wir auch bei unserer Rohstoffversorgung gegenüber Russland in den letzten 4 Jahren jetzt deutlich hervorgehoben haben. Wir haben uns von einzelnen Spielern weltweit zu stark abhängig gemacht. Im Öl- und Gasbereich ist das Russland gewesen und seltene Erden, kritische Rohstoffe ist es auf jeden Fall die Volksrepublik China gewesen und nicht nur die Europäische Union ist da quasi in die Falle reingelaufen. China nutzt Rohstoffe als Waffe ein, kann man gar nicht anders ausdrücken. Das Gefährliche ist letztendlich, dass China geschafft hat, nicht nur bei der Förderung in eine jedenfalls marktbeherrschende, weltmarktbeherrschende Stellung reinzukommen, jedenfalls derzeit, sondern auch bei der ersten Verarbeitungsstufe. Also Sie haben es heute sehr, sehr häufig, dass Rohstoffe aus anderen Staaten, Australien zum Beispiel mit Lithium, Lithium wird in Australien gefördert, dann zur Weiterverarbeitung nach China verschifft und dann von China aus geht es weiter in die Europäische Union. Die Strategie der Europäischen Union kann nur in die Richtung gehen, dass man versucht, mittelfristig in andere Projekte, in anderen Staaten zu investieren. Wir werden nicht von heute auf morgen aus der chinesischen Abhängigkeit rauskommen, aber sie muss reduziert werden. Das ist der Punkt.
Herr Ansari, auch Saudi-Arabien versucht ja alternative Transportwege zu finden, hat auch bereits Pipelines gebaut. Was verfolgt denn Saudi-Arabien für eine Strategie?
Die Frage ist erstmal, wie viel man von Strategie im aktuellen Konflikt reden kann. Mhm. Denn obwohl das Szenario der Schließung der Straße von Hormuz natürlich, das ist der Lehrbuchfall von Geopolitik der Energie, den man mit Studenten im Bachelor arbeitet, trotzdem waren Staaten überraschend wenig darauf vorbereitet, was man jetzt im Ernstfall eigentlich macht. Saudi-Arabien hatte da durchaus die weise Strategie, vor Jahren die Ost-West-Pipeline gebaut zu haben, die Pipeline aus dem ölreichen Osten des Königreiches an die Westküste des Roten Meers transportiert. Und damit ist Saudi-Arabien aktuell, auch wie Sie gerade schon meinten, in der Lage, etwa rund 50% der Ölproduktion noch weiter zu exportieren. Man muss aber auch ganz wichtig betonen, natürlich, wir reden jetzt hier gerade in der Sendung insbesondere von Energie und Erdöl. Wir müssten aber auch von anderen Produkten reden, die prospektiv noch wichtiger werden und nicht exportiert werden. Und das sind insbesondere Düngermittel, das sind andere Erzeugnisse der petrochemischen Industrie, die sich im nächsten Jahr gegebenenfalls massiv im schlimmsten Fall in eine weltweite Hungerkrise auswirken könnten. Denn die bleiben auch in der Straße von Hormuz stecken und die laufen nicht durch die Pipeline. Nun, zumindest die Hälfte des Öls, wie gesagt, läuft durch die Pipeline über das Rote Meer. Das ist aber auch nicht unbedingt eine dauerhafte Situation, denn für Saudi-Arabien und damit absehbar auch für Europa und die USA und den globale Energiemärkte besteht weiterhin die Gefahr, dass auch die Houthis am Bab el-Mandeb, das heißt also an der Spitze des Jemens, auch hier erneut versuchen könnten, eine Schließung herbeizuführen. Inwieweit ist das möglich oder wahrscheinlich? Naja, zunächst ist die Frage, was heißt denn Schließung? Also auch die Iraner haben jetzt ja kein Tor, dass sie schließen. Wir sprechen davon, dass die Androhung von Angriffen auf Schiffen, diese ist ausreichend dafür, dass Versicherer nicht mehr willens sind, Schiffe, die durch diese Meerengen verlaufen, versichern möchten. Und ohne diese Versicherungen wird kein Reederer, wird kein Transportunternehmen Schiffe da durchleiten. Und damit sind wir de facto geschlossen. Das heißt also, könnten die Houthis erneut zu einer Schließung von Bab el-Mandeb beitragen? Das könnten sie wahrscheinlich. Ob sie das würden, das ist die größere Frage. Wir sehen, bis zum Zeitpunkt ist das nicht passiert. Auf der einen Seite, die Houthis sind nicht abhängig, aber durchaus koordinierend mit Iran. Und von Seiten des Irans will man sich zumindest diese eine Karte, die möchte man sich noch offen lassen. Auf der anderen Seite haben aber auch die Houthis im Jemen mittlerweile, wir sind in einer anderen Lage als vor 2 Jahren waren, die Houthis haben es geschafft, sich im Land ein Stückchen zu konsolidieren. Und diese Art von mittelbaren oder zumindest zwielichtigen Frieden und Stabilität, die man im Jemen hat, die möchte man auch nicht unbedingt aufgeben. Aber die Gefahr besteht weiterhin und das würde Saudi-Arabiens Kalkül, über das Rote Meer zu exportieren, nochmal vollständig untergraben.
Ist die OPEC am Ende? Darüber reden wir heute im SWR Kulturforum mit Hella Engerer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, mit dem Juristen und Experten für Rohstoffrecht und Rohstoffpolitik Marc Bungenberg und mit Davood Ansari, Präsident des Shaheen-Institut in Muscat im Oman. Herr Ansari, Sie haben es gerade ja schon ausgeführt, dass eigentlich wir in einer Situation sind, wo fast alle Länder auf der ganzen Welt global involviert sind auf die ein oder andere Weise. Nochmal die Frage, warum hat man sich, was die Rohstoffe oder die Rohstoffabhängigkeit angeht, so schlecht vorbereitet? Denn schon 2022 mit der Vollinvasion Russlands in die Ukraine gab es doch dort schon deutliche, klare Anzeichen, dass das nicht gut gehen kann.
Ich würde die Antwort darauf differenzieren. Ist mehr Diversifizierung in der Energiepolitik notwendig? Ja, definitiv. Darauf haben wir auch vielmals in meiner vorherigen Arbeit für das deutsche Außenministerium, darauf haben wir auch viel hingewirkt in die Richtung, dass insbesondere auch im Wasserstoff, der jetzt aufgebaut werden soll, das sind all diesen Themen. Die richtige Antwort kann es nicht sein, sich auf wenige vermeintliche Freunde zu beziehen und dann zu hoffen, dass nichts schiefläuft, sondern man muss schlicht und ergreifend Transportwege und Bezugspunkte diversifizieren. Das ist beispielsweise auch, was Korea und Japan machen in ihrer Energie und in ihrer Energieimportpolitik. Natürlich ist das aber zu einem gewissen Grad auch mit einer Diversitätsprämie verbunden. Das heißt also, wenn ich möglichst weit streuen möchte, dann kostet mich natürlich etwas mehr. Und da ist der bisherige Ansatz zu sagen, das ist es dann doch nicht wert. Aber ich würde Ihnen völlig zustimmen zu sagen, es muss mehr diversifiziert werden. Das gesagt, muss aber auch dazu sagen, wir leben in einer globalisierten Wirtschaft mit global verschränkten Handels- und Lieferketten. Man kann da nicht einfach autark werden. Das heißt, also Europa benötigt schlicht und ergreifend Öl, auf jeden Fall, für Europa ist es eigentlich vielmehr das Erdgas sogar, aus der Region. Und davon wird man nicht wegkommen können. Das heißt also, was viel mehr bleibt, ist, man muss ganz unabhängig von der Frage der Diversifizierung für die Energiesicherheit, muss man mit Diplomatie, gegebenenfalls auch mit gegebenenfalls auf militärischer Basis, muss man darauf hinwirken, dass Seewege sicher sind. Und das ist auch genau der Grund, weswegen kein amerikanischer Präsident vor Donald Trump jemals den Irakkrieg wirklich angegangen ist. Denn es war von vornherein klar,
Iran,
dass sich
Sie?
Iran diese Karte auffällt. Ja, genau, Iran-Angriff. Denn es war immer schon klar, dass sich der Iran die Karte Hormus für genau diese Situation aufhebt, für die Situation, dass wirklich irgendwann mal eine US-Administration in den Krieg eingreifen würde, also in den Krieg einsteigen würde gegen Iran, und das ist passiert.
Darf ich eine kurze Frage stellen?
Natürlich.
Bezüglich Diversifizierung, sind wir tatsächlich von der Region so abhängig? Die Zahlen, die ich sehe, gehen in die Richtung, dass jedenfalls die Europäische Union im Bereich und jedenfalls in dem Zeitraum nach dem Angriff auf die Ukraine schon im Bereich Energie für eine sehr starke Diversifizierung gesorgt hat. Die Versorger der Europäischen Union sind nach meiner Kenntnis die USA, Kasachstan, Norwegen, Libyen und dann Saudi-Arabien. Aber nicht, dass Saudi-Arabien jetzt für uns an allererster Stelle steht. Natürlich geht es hier um Preise. Die Weltmarktpreise sind insgesamt betroffen. Aber wir sind doch im Öl- und Gasbereich nicht so abhängig von einer einzelnen Region derzeit, wie wir es vor 22 im Ölbereich und Gasbereich gewesen sind, und auch nicht so abhängig, wie wir es derzeit im, ich hatte es vorhin schon gesagt, seltene Erden, kritische Rohstoffe von China derzeit sind. Also im Ölbereich jedenfalls haben wir zumindest zum Teil unsere Hausaufgaben gemacht nach 22. Oder liege ich da falsch?
Ich sehe das ähnlich, also aber das ist natürlich eine sehr eurozentrierte, sage ich mal, Sichtweise. Wir schauen erstmal, ist unsere Versorgung physisch gesichert, und das ist natürlich eine kurzfristige Antwort.
Ich hatte explizit gesagt, die Weltmarktpreise steigen, das natürlich.
Ja, ja.
Aber die Frage ist ja ursprünglich gewesen, europäische Versorgung und Diversifizierung. Natürlich geht es um einzelne Regionen, wir reden die ganze Zeit über eine Region. Ich sagte ja nur deshalb, die Europäische Union ist jedenfalls nach 22, das war der Ausgangspunkt gewesen, nicht nochmal in die gleiche Richtung, in die falsche Richtung losgelaufen.
Ich stimme dem völlig zu. Ich würde das höchstens gerade für den Wasserstoffbereich, da würde ich es nochmal ausklammern, denn da gab es durchaus die Tendenz, sich nochmal auf einzelne Regionen versteifen zu wollen. Und für den Erdgas ist die Abhängigkeit auch nochmal ein Stückchen höher als für das Erdöl. Aber prinzipiell stimme ich Ihnen da völlig zu. Deswegen würde ich auch sagen, es wäre jetzt falsch an der Stelle zu sagen, dass Deutschland oder die Europäische Union sich jetzt hier in eine falsche Abhängigkeit begeben hätten.
Der Iran ist ja Gründungsmitglied der OPEC, die 1960 in Bagdad gegründet worden ist. Jetzt hat die OPEC im Moment, wir haben es ja vorhin schon besprochen, keine großartigen Handlungsmöglichkeiten. Frau Engerer, gibt es denn neue Allianzen, die sich schon abzeichnen, so eine nach OPEC vielleicht?
Ja, das ist eine, glaube ich, sehr, sehr schwierige Frage. Wir sehen ja, dass diese Risse in dem OPEC-Kartell da sind und dass sie sich jetzt gerade in jüngster Zeit wieder verstärkt haben. Und wir haben jetzt aus der Diskussion, denke ich, auch mitgenommen, dass die einzelnen Länder sehr unterschiedliche Interessen haben und auch von sehr unterschiedlichen, wiederum globalen Playern, sage ich mal, gestützt werden oder versucht wird, ihre Interessen einzubinden. Und insofern finde ich das im Moment sehr schwierig, jedenfalls auf die kurz- bis mittelfristige Sichtweise zu überlegen, welche Allianzen könnten sich denn hier überhaupt bilden, wer kann hier dazugehören, wer kann mit wem, hat mit wem gemeinsame nicht nur Förderinteressen, sondern vielleicht auch Exportinteressen. Das ist eine, glaube ich, relativ schwierige Sache. Wen wir jetzt, das wollte ich noch in die Diskussion einwerfen, was wir noch nicht angeguckt haben, ist in diesem OPEC-Fall, also auch die Frage von Venezuela, das ja sehr, sehr immens große Reserven hat, die allerdings von der Qualität her schwierig sind. Aber auch das wird natürlich irgendwann eine Rolle spielen.
Darf ich dazu vielleicht kurz ergänzen? Also ich stimme Ihnen da vollkommen zu. Die Nach-OPEC-Zeit, wenn wir die OPEC jetzt schon abschreiben wollen, ist, denke ich, genau aus dem Punkt, den Sie jetzt gerade zum Schluss noch mit angesprochen hatten, besonders schwierig. Wir sind nicht in einem einzelnen Sektor in einer einzelnen Region, sondern wenn wir uns die OPEC-Mitglieder anschauen, zwischendurch auch mit Ecuador noch dabei, aber insbesondere Venezuela, dann einige afrikanische Staaten, Nigeria dabei. Also im Endeffekt sind wir hier in einem spezifischen Sektor weltweit unterwegs mit einem gemeinsamen Interesse, nämlich irgendwo bei der Förderung Einfluss zu nehmen auf bestimmte Mengenproduktion und damit auf die Preise. Und deshalb kann ich mir nur schwer vorstellen, dass wir eine internationale, globale Nachfolgeorganisation bekommen. Regional ja, aber international, also im Endeffekt regionsübergreifend, da sehe ich tatsächlich Probleme in diesem Bereich. In anderen Bereichen der Rohstoffe, wenn wir auf das Rohstoffthema allgemein eingehen, da kann man sich das schon vorstellen, aber im Ölbereich sehe ich es im Moment auch überhaupt nicht.
Die OPEC hat sich ja auch gegründet gegen explizit vor allem westliche Ölkonzerne und Multis, die eben in den Ländern sehr viel Geld verdient haben, und das sollte beendet werden. Wie war es überhaupt möglich, dass so viele Länder mit so vielen unterschiedlichen Interessen überhaupt eine über so viele Jahrzehnte lange Dynamik entwickeln konnten?
Na, ich glaube, die schwierige Frage, die man erst mal beantworten muss, um zu verstehen, was könnte denn nach der OPEC passieren, ist die Frage, was hat die OPEC denn eigentlich gemacht? Denn das ist deutlich weniger klar, als was man glaubte. Wir nehmen die OPEC häufig sehr salopp als Kartell war. Nur wir haben 2016 bis 2018 Studien untersucht, mit Hilfe von numerischen Simulationen, wie würde sich denn der Ölmarkt in verschiedenen Wettbewerbssituationen, wie würde das aussehen? Und die Studien haben uns da ganz klar gezeigt, dass OPEC, wenn OPEC überhaupt eine Kartellfunktion hat, dann ist das eine relativ schwache Kartellfunktion. Soll heißen, würde OPEC wirklich entsprechend der Marktanteile, die sie haben, den Markt kartellisieren, dann wären wir da bei ganz, ganz anderen Ölpreisen jenseits von 200 US-Dollar pro Barrel, und davon sind wir logischerweise deutlich entfernt. Nur was OPEC definitiv gemacht hat, ist, OPEC hat dazu beigetragen, den Markt zu stabilisieren. Und das war immer eine wichtige Funktion. Durch die Ankündigungen der Zielförderquoten von OPEC, das ist ein wichtiges Signal im Ölmarkt gewesen, an dem sich andere orientieren konnten. Und dann hat OPEC auch noch gegebenenfalls ausbalanciert. Das heißt also, wenn die Preise zu tief nach unten gerutscht sind, dann war OPEC dazu da, um die Produktion teilweise einzudämmen, und andersrum bei zu hohen Preisen hat OPEC dann etwas mehr auf das Fördergas gedrückt. Das heißt also, OPEC hat ohnehin nicht die große Preisfunktion gehabt, zumindest nicht in dem Ausmaße, wie man das sich teilweise vorstellt. Die Frage, die aber sehr spannend bleibt, ist dann, wie weit kann OPEC jetzt noch zur Balancierung des Ölmarktes beitragen?
Ja, das würde ich gerne fragen. Inwieweit kann das die OPEC im Moment noch, oder ist sie am Ende?
Ja, um gerne weiterzumachen, also wie schon eingangs mein Kollege meinte, rein auf die Zahlen betrachtet, die 4%, die da jetzt verloren gehen durch die VAE, die sind nicht alles, aber sie sind durchaus ein relevanter Hebel. Die Frage, die Sie auch zurechtgestellt haben, ist die Frage, reden wir jetzt von einer Kettenreaktion, die Organisation Stück für Stück weiter ins energiepolitische Nirvana wirft. Davon würde ich zunächst mal nicht unbedingt ausgehen, denn wie gesagt, der Zwist zwischen den VAE und Saudi-Arabien innerhalb der OPEC, der ist schon lange da, und andere Förderländer innerhalb der OPEC, wir reden jetzt von Nigerien, wir reden jetzt von Angola, die waren eigentlich weitgehend zufrieden mit der Ölpolitik der letzten Jahre. Von daher würde ich davon ausgehen, dass im Grunde genommen es erstmal weiter Business as usual geben könnte. Allerdings würde ich viel eher erwarten, dass gegebenenfalls durch die politischen Implikationen, die sich durch den VAE-Austritt ergeben könnten, dass sich dadurch nochmal ganz andere Dinge formieren könnten.
Es gibt ja auch die These, dass wir längst in einer neuen Weltordnung leben, die eben davon abhängt, wer die Energie, die Bodenschätze und die entsprechenden Förderanlagen kontrolliert, von denen eben alles heutzutage abhängt, was technisch möglich ist. Frau Engerer, was glauben Sie, vor diesem Hintergrund ist die OPEC am Ende oder hat sie eine mögliche Zukunft?
Naja, ich würde da Herrn Ansari erstmal zustimmen wollen, dass wir schauen müssen, wie sich die verbleibenden in der OPEC verbleibenden Länder organisieren. wie dort der Zusammenhalt ist. Es kann auch sein, dass gerade eine verkleinerte OPEC einen besseren inneren Zusammenhalt hat, einen geringeren Aufwand, die einzelnen Mitglieder, ich nenne es jetzt mal, auf Linie zu bringen, sodass wir da zumindest eine kleine stabilere Gruppe haben. Was darüber hinaus, wie das auch vorhin angedeutet wurde, nicht nur in der Region, sondern weltweit geopolitisch sich herausstellen wird und welche Player da künftig mitspielen. Ich denke, sind viel Spekulationen im Spiel. Wir müssen auch sehen, dass wir manche Länder haben, die ja nicht nur einfach Förderer sind und Länder haben, die einfach nur auf ihren Ölreserven sitzen, sondern Länder eben haben, die inzwischen finanzielle Ressourcen angehäuft haben und in anderen Gegenden und Ländern durchaus mitmischen. Was wir auch hier noch nicht wenig erwähnt haben, das ist die Rolle von Katar, das jetzt tatsächlich dasjenige Land ist, das eins der größten Probleme hat, weil die Gaslieferungen durch die Straße von Hormuz nicht mehr möglich sind. Aber Katar ist weltweit investiert. Es mischt weltweit in ganz anderen Regionen auch mit. Das heißt, wir sollten eigentlich auch diese Vorstellung, es gibt Förderländer, die exportieren und die haben die Bodenschätze und von denen sind wir abhängig. Das ist eine Schiene, auf der man argumentieren kann und die man überlegen kann. Aber man sollte auch eine andere Schiene überlegen. Welche Player sind diese Länder, die bisher gut verdient haben weltweit und welche Rolle spielen sie dort?
Katar und auch die Vereinigten Arabischen Emirate sind ja auch dabei, einen Handelskorridor Richtung Asien, mit Südkorea zu eröffnen. Herr Bungenberg, Ihr Blick in die Glaskugel. Ist das Ölkartell OPEC am Ende oder kann es sich diversifizieren?
Wir hatten ja vorhin schon über OPEC Plus gesprochen und ich glaube, die ganz große Frage ist auch, was ist hier von Russland zu erwarten? Welche Rolle spielt Russland? Das heißt letztendlich in der großen Hoffnung, dass irgendwann der Ukraine-Krieg beendet wird und Russland dann mit seinen unglaublichen Bodenschätzen und auch Ölreserven immerhin zusammen mit den USA und den Saudis, das sind die Top 3. Und wenn wir dann OPEC plus Saudi-Arabien irgendwo in einer Abstimmung mit Russland haben, dann spielen die VEE tatsächlich keine Rolle mehr. Blick in die Zukunft, hat die OPEC eine Zukunft? Mit Russland kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Das heißt, stärkere Abstimmung mit Russland langfristig dabei. Und ansonsten würde ich auch den Ausführungen von Herrn Mansari da zustimmen. Es geht nicht um die absolute Größe und es geht vielleicht eher um gewisse Stabilisierung im Ölmarkt. Deshalb sehe ich auch, wenn man sich ich habe mich ein bisschen mit der OPEC schon beschäftigt und diese Bezeichnung als Kartell hat irgendetwas Negatives. Sie hat in ihrer historischen Entwicklung schon eine bestimmte, aus meiner Sicht nicht ganz negative Funktion gehabt, um eben da für bestimmte Stabilisierung und auch Unabhängigkeiten zu sorgen. Und in dieser Linie kann die OPEC, glaube ich, weiterhin wirken.
OPEC unter Druck, ist das Ölkartell am Ende? Darüber diskutierten im SWR Kulturforum Professor Marc Bungenberg vom Lehrstuhl für öffentliches Recht, Völkerrecht, Europarecht und internationales Wirtschaftsrecht der Universität des Saarlandes, auch dort Inhaber des Jean Monnet Lehrstuhls für Rohstoffrecht und Rohstoffpolitik, mit Hella Engerer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und mit Davoud Ansari, er ist Präsident des Shaheen-Instituts in Muscat im Oman. Vielen Dank an die Runde und die Diskussion und am Mikrofon war Andrea Beer.